Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan. Wir sprechen heute über einen Fall, der in der Welt der Schönen und Reichen spielt. Und da brauche ich natürlich einen passenden Gast, einen schönen und reichen Gast. Hallo Jochen.
Hallo Philipp. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Ankündigung anfangen soll. Ich fühle mich wahnsinnig schön und natürlich auch wahnsinnig reich, denn ich darf heute bei dir im Podcast sein. Also reicher beschenkt kann man ja gar nicht werden.
Ja, das hast du jetzt gut abmoderiert. Man könnte meinen, man hat es hier mit einem Profi zu tun. Für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, wer du bist, vielleicht gibt es da ja noch ein paar. Jochen Schropp kennt ihr als Schauspieler, aber auch als Moderator zum Beispiel bei Promi Big Brother und als Podcaster in dem großartigen Trash-TV-Podcast Sendepause Fehlanzeige mit der von mir sehr verehrten Anja Rützel. Habe ich noch irgendwas vergessen von deinen zahlreichen Tätigkeitsfeldern?
Ach du, ich muss mich ja jetzt nicht selber noch weiter loben, wie was für ein toller Mensch ich bin, um Gottes Willen. Nein, also ich glaube, das hast du so ganz gut zusammengefasst und ich liebe Sendepause Fehlanzeige. Das ist ja momentan sozusagen mein Hauptjob und darin gehe ich sehr auf und ich freue mich, dass wir Menschen gefunden haben, die uns sehr gerne zuhören.
Ja, also falls ihr es noch nicht gehört habt und wenn ihr Trash-TV mögt, hört diesen Podcast. Das ist ja ein bisschen mein Guilty Pleasure und jetzt habe ich endlich einen Podcast gefunden, wo das auch wieder vorkommt und dann noch mit euch. Also der ist wirklich sehr toll.
Weißt du, aber ich freue mich auch, dass Leute uns zuhören, die zum Beispiel überhaupt kein Reality gucken und irgendwie sagen, ja, wir lassen uns von euch so durchleiten und manchmal sind es auch einfach nur die kleinen privaten Geschichten, die Anja und ich uns erzählen, die andere Leute glücklich machen.
Ja, gucken mal. Also ist für jeden was dabei, das kann man, glaube ich, sagen an der Stelle.
Genau, ja.
Und wir sprechen heute aber nicht über Reality, sondern wir sprechen über einen Kriminalfall, den sich viele von euch schon lange gewünscht haben. Und bevor wir einsteigen, eine Inhaltswarnung wie immer bei mir. In dieser Folge geht es um einen tödlichen Überfall und es geht auch um eine schwere Krebserkrankung. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber. Einige Namen habe ich geändert. Jochen, bist du bereit?
Sowas von, lass uns loslegen.
Sehr schön. Schon den ganzen Tag hat Günther Kaufmann so ein mulmiges Gefühl. Erst ruft ihn seine Frau so aufgewühlt an, dann zitiert ihn sein Kumpel Hartmut Haken so ungewohnt distanziert zu sich. So hat er den 6 Jahre älteren Steuerberater noch nie erlebt und die beiden kennen sich seit 20 Jahren. Vor kurzem haben sie sogar eine Zeit lang zusammen in Hartmuts schicken hellgelben Haus auf der Villa in Weidlingstraße in München Großhadern gewohnt als eine Art Männer-WG. Kurz vorher war Hartmut von seiner Frau verlassen worden und sein Freund Günther wollte ihn nicht alleine lassen. Also haben die beiden etliche Nächte zu zweit am Küchentisch verbracht. Streit gab es zwischen den beiden nie. Doch nach Hartmuts Anruf eben hat Günther Kaufmann das Gefühl, dass sein Freund wütend ist und daran ist offenbar seine Frau Alexandra schuld. Und das Geld. 850.000 D-Mark hat der Steuerberater dem Ehepaar Kaufmann geliehen, doch irgendwie gab es jetzt wohl Probleme, wenn er seine Frau richtig verstanden hat. Aber Günther Kaufmann ist keiner, der bei Problemen den Kopf in den Sand steckt. Das lässt sich sicher leicht aus der Welt schaffen. Das hatte zumindest heute Morgen noch gedacht. Doch dann ist sein Freund Hartmut nicht zur verabredeten Zeit in seiner Kanzlei erschienen. Den ganzen Freitag hat ihn niemand erreicht, auch Hartmuts Sekretärin nicht. Also hat sie Günther gebeten, mal beim Chef zu Hause nach dem Rechten zu schauen. Und da steht er nun an diesem verschneiten 2. Februar 2001. Der 53-Jährige steckt sich noch eine Zigarette an und läuft vor dem Haus auf und ab. So kann er besser denken. Und sein mulmiges Gefühl wird stärker. Irgendetwas stimmt nicht. Kaufmann schaut nochmal genauer zum Haus. Einige Fenster sind erleuchtet. Für jeden Spaziergänger, der hier vorbeigeht, wäre das nichts Ungewöhnliches. Aber Günther weiß, sein Freund Hartmut hasst es, wenn überall Licht brennt. Er schaltet immer nur in dem Raum Licht an, in dem er gerade ist. Als die beiden in ihrer Männer-WG gewohnt haben, hat Hartmut ihn immer wieder daran erinnert, bloß das Licht auszuschalten. In der gepflasterten Einfahrt liegt frischer Schnee. Es sind nur Günthers große Fußspuren zu erkennen. Er klingelt an der Haustür, aber niemand macht auf. Jetzt wird Kaufmann endgültig skeptisch. Er ist sich sicher, seinem Freund Hartmut ist etwas passiert. Warum sonst sollte er sich den ganzen Tag nicht melden, nicht mal im Büro? Schließlich ist seinem Freund sein Job sehr wichtig. Hartmut war BB, Büro und Bier, wird Kaufmann später über seinen Freund erzählen. Um etwa 17:45 abends ruft Günther Kaufmann dann die Polizei. Die ist schon wenige Minuten später da und bringt gleich noch einen Rettungswagen mit. Das bleibt in der ruhigen Wohngegend in der Wilhelm-Weidling-Straße nicht unbemerkt. Hinter den Fenstern der gepflegten Einfamilienhäuser werden Gardinen zur Seite gezogen und neugierige Blicke nach draußen geworfen. Eine Nachbarin kommt sogar aus dem Haus gelaufen, um zu fragen, was los sei. Sie hat zum Glück einen Zweitschlüssel zu Hartmuts Haus, den sie der Feuerwehr überlässt. Doch die Tür ist nicht mal abgeschlossen. Auch das ist eher ungewöhnlich für Hartmut. Günther folgt der Feuerwehr in das Haus, das er in den letzten Wochen so häufig betreten hat. Es ist ungewöhnlich still und im Wohnzimmer finden sie den Grund dafür. Hartmut Hagen liegt mit dem Bauch auf dem Boden, sein Gesicht ist zur Seite gedreht und in eine karierte Wolldecke gepresst. An seinem linken Handgelenk hängt ein Stück weißes Kabel. Hartmuts beige Hose hängt ihm in den Kniekehlen, sein Hemd ist zerknittert. Er ist tot. Qualvoll erstickt durch Druck auf den Brustkorb, so werden es die Rechtsmediziner später feststellen. Das Haus wurde durchwühlt, Schubladen sind herausgerissen worden, überall liegen Bücher auf dem Boden. Ein Aktenkoffer wurde offenbar hastig aufgebrochen, einige Bilder hängen nicht mehr an der Wand. Alles sieht nach einem Raubüberfall aus. Alle Augen richten sich auf Günther Kaufmann. »Wissen Sie, wer das getan haben könnte?«, fragt einer der Ermittler ihn. Günther schüttelt fassungslos den Kopf. Er hat keine Ahnung, dass er bald selbst im Fokus der Ermittlungen stehen wird.
Ja, Günther Kaufmann, eine tragische Persönlichkeit, würde ich sagen. Also ich habe ihn noch in Erinnerung als sehr, sehr positiven Menschen, als jemand, der sehr viel lacht. Vielleicht war er auch ein bisschen naiv und hat irgendwie das Leben aller anderen vor sein Leben gestellt.
Ja. Das stimmt, wenn ich so zurückdenke an den Eindruck, den man von ihm bekommen hat, so aus so Talkshows und so, war das einer, der ja immer sehr, du hast es gerade schon gesagt, sehr positiv gestrahlt hat, einer, der immer gelacht hat, fast so, als würde er auch Sachen weglachen wollen, weißt du, wie ich meine?
Ja, weil ich glaube, dass er in sich einfach auch sehr unglücklich war, weil er immer abhängig war von anderen Menschen.
Ja. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch zu dem Leben von Günther, aber jetzt erstmal auf die Situation bezogen. Das ist ja auch wahnsinnig gruselig, wenn du da irgendwie denkst, bei deinem besten Freund ist irgendwas nicht in Ordnung. Du schaust bei dem zu Hause vorbei, merkst sofort, hier stimmt irgendwas nicht und dann bist du dabei, während Feuerwehr und Polizei eine Leiche finden. Also das ist ja ein Anblick, den wahrscheinlich niemand gerne haben möchte.
Nein, vor allem, wenn du deinem Freund nur etwas Gutes möchtest und dich um ihn sorgst und später dann eben auch noch selbst verdächtigt wirst. Also ich glaube, schlimmer kann es eigentlich nicht sein.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade schon angesprochen hast. Am Anfang ist es ja nicht so. Also in diesen ersten Stunden nach den Ermittlungen ist Günther Kaufmann für die Polizei ein Auffindungszeuge, wie man das im Amtsdeutsch so schön sagt. Und das haben wir auch gerade schon so ein bisschen erwähnt. Es ist kein normaler Zeuge, sondern relativ prominenter Zeuge, denn Günther Kaufmann ist damals einer der wohl bekanntesten schwarzen Schauspieler Deutschlands. Er wird am 16. Juni 1947 in Schwabing als unehelicher Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten geboren und wächst im Hasenbergel auf. Das ist damals eines der ärmsten Viertel Münchens. Eigentlich will er Musiker werden. Er ist sehr talentiert am Schlagzeug. Aber sein Vater, ein ehemaliger Fallschirmjäger, hat für die kreativen Träume seines Sohnes nicht viel übrig. Günther soll erstmal was Anständiges lernen. Und so macht Günther Kaufmann mit 14 eine Lehre bei einer Papierfabrik. Danach geht er als Zeitsoldat zur Marine, wo er unter anderem auf dem berühmten Segelschulschiff Gorch Fock arbeitet. 1969 wird er von Regisseur Rainer Werner Fassbinder in einem Theaterstück als Schauspieler entdeckt und spielt von da an in verschiedenen Filmen des Regisseurs mit. Nach dem Tod von Fassbinder hat Günther Kaufmann dann Rollen in Otto, der Film oder in Krimiserien wie Derrick oder Der Alte und wird zu einem bekannten Fernsehgesicht. Aber das muss man auch ehrlich sagen, 2001 sind Kaufmanns glanzvolle Zeiten lange vorbei. Eine Hauptrolle in einem großen Film hatte er schon lange nicht mehr und das Geld wird immer knapper. Auch, weil er seit Jahren die teuren Therapien seiner schwer krebskranken Frau Alexandra bezahlt. Die ist für ihre Behandlung jetzt schon seit 3 Monaten in Wilhelmshaven. Deshalb war Günther auch für einige Zeit bei seinem Freund Hartmut untergekommen. Doch irgendwann wird ihm der Alkoholkonsum seines Freundes zu viel und Günther zieht in ein Hotel. Das war Anfang Januar. 1 Monat später ist Hartmut Hagen tot. In den folgenden Tagen tut Günther Kaufmann alles, um der Polizei bei der Aufklärung der Tat zu helfen. Fast jeden Tag taucht er auf dem Polizeirevier auf. Immer wieder fällt ihm ein Detail ein, das er dem Ermittler noch nicht erzählt hat, oder er bringt unaufgefordert Unterlagen vorbei. In den Gesprächen mit dem leitenden Ermittler Josef Wülfling ist Günther sehr gesprächig. Er erzählt von seinem Leben als Schauspieler, von seinem Haus in Portugal an der Algarve und wie er Hartmut vor 20 Jahren kennengelernt hat. Auch der Ermittler kennt Kaufmann natürlich aus dem Fernsehen. Doch der kräftige Mann mit der dröhnenden Stimme und dem lauten Lachen bekommt bei Wülfling keinen Promi-Bonus, ganz im Gegenteil. Der Ermittler wird skeptisch. Kaufmann wirkt auf ihn nervös und er ist fast schon überkooperativ. Auch seine ständige Fragerei, ob die Ermittlungen schon weitergekommen sind, machen ihn in den Augen von Wülfling verdächtig. Eine typische Tätermasche, um herauszufinden, wie viel die Polizei weiß. Und Wülfling muss es wissen. Er ist einer der besten Ermittler bei der Münchner Kriminalpolizei. Im Laufe seiner Karriere hat er schon um die 100 Mordfälle gelöst und lag bisher noch nie falsch. Etwa eine Woche nach dem Tod von Hartmut Hagen ist sich der erfahrene Ermittler ziemlich sicher, Kaufmann hat seinen Freund umgebracht. Denn der Schauspieler hat für den Tag der Tat kein vernünftiges Alibi. Er selbst sagt, dass er am Abend des 1. Februars in seinem Zimmer im Hotel Uhland war. Doch der Portier kann sich nicht mehr richtig erinnern, wann und wo er ihn zuletzt gesehen hat. Wülfling bestellt den Schauspieler zu sich ins Münchner Polizeipräsidium. Diesmal ist er aber kein Zeuge mehr, sondern Beschuldigter. Als Kaufmann das erfährt, ist er außer sich. Sie können doch nicht glauben, dass ich den Mann umgebracht habe, ruft er mit dröhnender Stimme. Er hat Tränen in den Augen, doch genau das glaubt Wülfling, also dass er der Täter sein kann. Und das ist ja eine ganz interessante Situation. Da will jetzt jemand sozusagen vielleicht besonders nett sein. Ne? Ist ja auch klar, wenn dein Freund ermordet wird, dann willst du ja unbedingt auch zur Aufklärung beitragen. Rennt dann da ganz oft hin, weil ihm noch was einfällt. Und das macht ihn dann wiederum verdächtig. Also könnte man jetzt sagen, wie man es macht, macht man es falsch eigentlich in der Situation. Aber das war ja damals schon eine krasse Nachricht, dass Günther Kaufmann wegen Mordverdachts festgenommen wurde. Kannst du dich vielleicht sogar noch dran erinnern, wie das damals war?
Ja, also erstmal wollte ich dich fragen, weil du natürlich ja durch deine ganze Arbeit vielleicht ja auch schon andere Mordfälle so betrachtet hast. Also gibt es irgendeine Art und Weise, wie man sich als möglicher Verdächtiger schützen kann? Weil ich finde es eigentlich schon krass, dass da jemand ist, der sich für seinen Freund interessiert und dementsprechend eben sich auch dafür interessiert, wie jetzt gerade die Ergebnisse bisher bei der Polizei zusammengekommen sind und sich dadurch verdächtig macht. Also ist das typisch?
Also ich will ja jetzt ungerne Tipps geben für Täter, aber es ist tatsächlich so, am besten gar nicht mit der Polizei reden in so einem Fall oder nur von einem Anwalt begleitet, weil ich habe es jetzt schon häufiger erlebt in Fällen, dass gerade wenn Menschen, die verdächtigt werden, dies aber gar nicht waren, dass die dann natürlich einen besonderen Eifer haben, dazu beizutragen, zu beweisen, dass sie es nicht waren und dann oft ohne Not Sachen erzählen, die sie selber irgendwie in Gefahr bringen und die ihnen dann falsch ausgelegt werden. Und deswegen, man muss sich das sehr genau überlegen, ob man mit der Polizei sprechen will, weil das kann Probleme ergeben, was natürlich heißt, im Zweifelsfall sollte man es natürlich moralisch immer tun, aber es birgt halt eine Gefahr, genau das, was du gerade gesagt hast.
Ich finde halt, bei Kaufmann passt das so typisch zu ihm selber, denn so wie man ihn eben erlebt hat, also dieses leicht Naive, dieses leicht Gutgläubige, das passt genau in die Art und Weise, wie er mit Wülfling gesprochen hat. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum mir Wülfling ein Begriff ist, aber ich habe mich mal mit dem Fall Sedlmayr beschäftigt und Wülfling hat ja, glaube ich, genau diesen Mordfall auch schon damals betreut, sowie auch den von Mooshammer. Und ich bin mir nicht sicher, wir befinden uns in München. Wülfling ist eine Koryphäe in dem, was er da so macht. Und Kaufmann ist eben auch noch schwarz, zu einer Zeit, wo das sicherlich auch hier und da ein größeres Problem war als heutzutage. Also ich frage mich, ob da nicht auch noch Diskriminierung mit reingespielt hat. Also da ist eine ganze Menge auf jeden Fall, was da gerade auf Kaufmann einwirkt.
Absolut. Ich finde das einen guten und wichtigen Punkt. Anfang der 2000er noch eine ganz andere Zeit als heute. Und ja, da war, glaube ich, die Erwartungshaltung an schwarze Menschen auch noch anders, als sie heute ist, weil man musste das Spiel, wenn man in der Entertainment-Branche war, auch ein bisschen mitspielen. Das siehst du ja bei alten Interviews mit Roberto Blanco zum Beispiel. Mhm. Und Kaufmann hat ja auch eine Autobiografie veröffentlicht, mhm, mit dem Titel, also ich krieg's nicht mehr 100% zusammen, Ich war der Endpunkt vom Hasenbergel.
Der weiße Endpunkt vom Hasenbergel.
So war es, glaube ich, ja, irgendwie. Genau. Also er hat sich selber praktisch dieses Wort zugeschrieben, was die meisten People of Color heute eben nicht mehr tun würden. Aber das war vielleicht ein bisschen part of the deal, dass wenn man als schwarzer Mensch irgendwie Erfolg haben wollte in Deutschland in der Zeit, dass man dann dieses lustige Klischeespiel, hahaha, ist ja alles nicht so gemeint, ist ja alles kein Rassismus, auch mitspielen musste, weißt du?
Genau, zudem natürlich auch noch als Schauspieler, wo du natürlich auch abhängig bist von den ProduzentInnen, von den RegisseurInnen. Und ich habe ja selber in Enfant Terrible den letzten Lebensgefährten von Rainer Werner Fassbinder gespielt. Und auch dort hat Günther Kaufmann als Person, also er spielt offenbar, konnte er nicht mehr in dem Film mitspielen, aber er wird eben auch dargestellt von Michael Klammer, einem großartigen Kollegen. Und es ist schon sehr interessant, diese Szenen zwischen Kaufmann und Fassbinder, weil Kaufmann sich überhaupt nichts getraut hat. Der stand so in der Schuld von Fassbinder, andere SchauspielerInnen natürlich auch, aber man muss sagen, die weißen Schauspieler hatten sehr viel mehr Selbstwert dem Regisseur gegenüber als Kaufmann. Also Kaufmann war einfach sehr, hat sich sehr angepasst und hat versucht, eben allen alles recht zu machen.
Spannend. Mir war es vorher gar nicht so bewusst, aber jetzt im Gespräch mit dir wird mir das klar, dass es natürlich auch noch mehr eine Rolle gespielt haben wird, die Hautfarbe da in dem Fall, weil, wie du schon gesagt hast, 25 Jahre her, da war man in Deutschland noch nicht so weit, wie man heute ist. Wir sind leider immer noch nicht da.
Guck, wo wir heute sind.
Ja. Eben. Also wir sind leider immer noch nicht da, wo wir sein sollten, aber das waren halt einfach wirklich nochmal andere Zeiten. Aber ja, diese Festnahme war dann natürlich schon irgendwie ein Schock, weil das ist auch, wenn ich so überlege, welche Stichworte fallen mir zu Günther Kaufmann ein? Es ist einerseits Fassbinder, was du gerade schon gesagt hast, und dann diese Festnahme. Also irgendwie, dass da so ein bekannter Schauspieler in den Mordfall verwickelt sein muss oder kann, man wusste es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, absolute Sensation, wo sich natürlich die Boulevardmedien komplett drauf gestürzt haben. Wir können ja mal gucken, was so gegen Kaufmann spricht. Also ja, zu dem Zeitpunkt hat Josef Wilfling einige Indizien gesammelt, die für Günther Kaufmann als Mörder sprechen. Da ist zunächst dieses etwas wackelige Alibi, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Außerdem wird an einer Tasse in der Spüle des Mordopfers Kaufmanns DNA gefunden. Ermittler Wilfling ist sich sicher, dass die Tasse zeitnah zur Tat genutzt worden ist. Und in Hartmut Hagens Mülltonne entdeckten die Ermittler eine Socke von Günther Kaufmann. Der Schauspieler erklärt das damit, dass er ja kurz vor dem Mord wochenlang bei Hartmut Hagen gelebt hat. Deswegen habe ich das gerade auch schon erzählt. Also kann ja durchaus sein, dass man da so eine Socke einfach vergisst und dass derjenige die dann irgendwann wegschmeißt. Und eine Woche vor der Tat, bei seinem letzten Besuch, habe er bei Hagen aus der Tasse einen Schluck Wasser getrunken, erklärt der Wilfling. Aber der Ermittler glaubt ihm nicht. Warum sollte ein ordentlicher Mensch wie Hartmut Hagen eine benutzte Tasse eine Woche lang unberührt lang in der Spüle stehen lassen? Denn Hagen selbst hat die Tasse nachweislich nicht angefasst. Von ihm gibt es keine Fingerabdrücke darauf. Also kann auch nicht sein, dass er die irgendwie kurz vor der Tat erst verräumt hat. Aber auch dafür hat Günther Kaufmann eine Erklärung. Er erzählt den Ermittlern, dass sein Freund Hagen erst kurz vor seinem Tod seine Reinigungskraft gekündigt hat. Was allerdings auch interessant ist, an Hartmut Hagens Leiche finden die Ermittler zwar fremde DNA, die stammt aber nicht von Günther Kaufmann. Also das wäre ja schon ein Hinweis, dass er da nicht ganz alleine, wenn er es denn getan hat, an der Tat beteiligt war.
Aber das finde ich so krass, weil diese Vorwürfe sind eigentlich aus heutiger Sicht überhaupt nicht haltbar. Also erstmal, du bringst doch niemanden um und ziehst dir aber noch einen Kaffee und stellst die Kaffeetasse dann da rein, ohne die abzuspülen oder sonst irgendwas. Also das, wie dumm muss man sein? Und dass dann aber auch noch eine Leiche ist, an der keinerlei DNA des momentan Tatverdächtigsten klebt. Also es ist wirklich verrückt, dass es so weit gekommen ist.
Ja, wobei, also es gibt halt ein eindeutiges Motiv und das Motiv ist schon sehr stark, deswegen ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Mhm. Es klang ja eben gerade schon an, Hartmut Hagen hat Günter Kaufmann und seiner Frau 2 Jahre vorher 850.000 Mark geliehen. Das sind nach heutigem Wert, und bevor wir jetzt Leute wieder schreiben, ich kann schon Mark in Euro umrechnen, aber es ist inflationsbereinigt. Also ne, heute wären das 700.000 Euro, also wirklich eine richtig fette Summe Geld. Und das hat Kaufmann den Ermittlern sogar selbst erzählt, dass Geld war laut ihm für einen Gerichtsprozess in den USA gegen den Rocksänger Billy Idol gedacht. Idol soll nämlich, so erzählt es Kaufmann, als Investor in den Bau einer Hotelanlage auf dem Grundstück der Kaufmanns an der Algarve in Portugal eingestiegen sein. 70 Millionen Dollar wollte Idol angeblich investieren, hat aber nie gezahlt. Günthers Ehefrau Alexandra wollte diese Summe jetzt vor Gericht einklagen, doch so ein Prozess ist teuer. Also fragen die Kaufmanns Günthers vermögenden Freund Hartmut Hagen nach dem Geld, der bereitwillig mit einsteigt. Für den Fall, dass sie den Prozess gewinnen, soll Hagen 10 Millionen Dollar abbekommen. Also wäre eigentlich ein gutes Geschäft, wenn der Prozess denn gewonnen wird. Als Sicherheit wird Hagen für das Haus der Kaufmanns in Portugal mit ins Grundbuch eingetragen. Organisiert hat das Ganze Günthers Frau Alexandra. Der Schauspieler sollte sich raushalten, erzählt er. Seiner Alexandra kann Günther keinen Wunsch abschlagen und so fügt er sich auch den etwas seltsamen Anweisungen von Alexandras amerikanischen Anwälten. Die hatten angeordnet, dass Alexandra für mehrere Monate nach New York zieht. In dieser Zeit durfte Günther seine Frau nicht sehen, obwohl er zwischenzeitlich für Dreharbeiten in der Stadt war. Also er war eh in New York, aber die Anwälte haben gesagt, ihr dürft euch jetzt nicht sehen wegen dieses Prozesses, also nur ein Telefonat jeden Sonntag erlauben die Anwälte. So erzählt es Alexandra ihrem Mann, der damit nur schwer zurechtkommt. Sehnsüchtig sitzt er jeden Sonntag vor dem Telefon, um die Stimme seiner Frau wenigstens kurz zu hören. Doch ganz kurz vor Hartmuts Tod gibt es offenbar ein Problem. Alexandra erzählt ihrem Mann am Telefon, dass Hartmut ungeduldig geworden ist. Er will, dass die Kaufmanns ihm das Grundstück an der Algarve komplett überschreiben, für den Fall, dass der Prozess doch verloren geht. Vermutlich wollte Hartmut Hagen genau darüber mit ihm sprechen, bevor er starb, erzählt Günther Kaufmann Ermittler Wilfling. Dem kommt diese ganze Geschichte sehr verdächtig vor. Deshalb forscht er nach und findet heraus, den Prozess in den USA gibt es nicht. Also da sehen wir halt auch wieder, Günther Kaufmann meint's gut und erzählt alles, aber ihm muss natürlich klar sein, dass er sich damit eigentlich komplett verdächtig macht. Aber in diesem Wissen oder dieser Gewissheit, dass er ja aus seiner Sicht unschuldig ist, denkt er sich natürlich nichts dabei. Also Wahnsinnsgeschichte, und für den Ermittler ist klar, die Kaufmanns haben Hartmut Hagen mit einem erfundenen Gerichtsverfahren um Geld betrogen, und als der Steuerberater misstrauisch geworden ist, hat Günther Kaufmann ihn umgebracht. Und das wäre natürlich schon ein starkes Motiv.
Das wäre ein starkes Motiv. Ich frage mich halt, was bei Günther Kaufmann durch den Kopf ging, als er hörte, dass er seine Frau nicht sehen darf. Also die Begründung ist dieser Prozess, aber es gibt keine Begründung, warum das so ist, oder?
Mhm. Nee, aus irgendwelchen prozesstaktischen Gründen, so wurde es, glaube ich, argumentiert. Und ich kann mir das nur so erklären, weißt du, manche Menschen haben ja so ein Obrigkeitsglauben. Wenn der Arzt sagt, das wird gemacht, dann macht man das, ohne drüber nachzudenken. Und wenn jetzt ein Anwalt sagt, aus juristischen Gründen darfst du das jetzt nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass man das erstmal glaubt. Gerade wenn es jetzt ein amerikanisches Rechtssystem ist, mit dem man sich nicht so gut auskennt. Ne? Wenn die jetzt sagen, keine Ahnung, in den USA ist das völlig verboten, dass ihr euch seht. Und du hast ja schon gesagt, er wirkt manchmal ein bisschen naiv. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man sich das vielleicht einreden lässt.
Es passt auf jeden Fall zu seiner Persönlichkeit. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, diesen Prozess, den gab es gar nicht. Wir kommen ja dann auch später wahrscheinlich auch noch dazu, ob es überhaupt diesen Deal jemals gab. Weil das muss man sich ja auch mal vorstellen. Billy Idol war ja ein Superstar. Also ich weiß noch, mein Vater hat damals Billy Idol gehört. Ich bin mit Billy Idol groß geworden. Und das wäre ja so ein bisschen so, als würde ich jetzt vielleicht erzählen, ach, ich habe mir jetzt in Südafrika ein Stück Land gekauft und die Kardashians haben gerade Interesse, da einzusteigen. Da sind wir jetzt gerade noch in der Planung. Also es ist einfach, diese Geschichte ist an Absurdität nicht zu übertreffen.
Ja, es ist wahnsinnig absurd, wobei ich dir fast ein bisschen glauben würde, dass du mit den Kardashians benachbart bist.
Natürlich, weil ich ja laut dir zu den Schönen und Reichen gehöre. Ich war mir
so
bis heute nicht bewusst, dass das der Fall ist.
Ja, aber du hast recht. Also als Außenstehender guckst du da drauf und denkst so, wie kann man das denn nur glauben, weil es halt eben auch so eine unglaubwürdige Kategorie von Stardom ist. Ne, es ist jetzt nicht irgendwie ein österreichischer Schauspieler vom Burgtheater, der da investieren will, sondern einfach mal einer der größten Rockstars der Welt.
Oder Carsten Speck, der Immobilien in Ostdeutschland damals gekauft hat.
Zum Beispiel. Ja, du hast recht, es ist eine wirklich wilde Geschichte. Und wenn dir das jemand so erzählt, wirkt es auch nicht so besonders glaubwürdig. Ne? Also ich kann schon verstehen, dass man als Ermittler so denkt, so Moment mal, das kann doch eigentlich nicht sein. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist für Josef Wülfling eigentlich klar, dass Günther Kaufmann der Mörder sein muss. Mehr als 5 Stunden lang vernimmt er den Schauspieler an diesem 8. Februar 2001. Er versucht, Kaufmann klarzumachen, wie ernst seine Lage ist und dass ihm nur noch ein Geständnis helfen kann. Doch Kaufmann bleibt dabei, ich war es nicht. Es wird langsam warm in dem kleinen Verhörraum. Kaufmann fängt an zu schwitzen. Er merkt, dass der Ermittler ihm kein Wort glaubt. Dieser malt Kaufmann seine Zukunft im Gefängnis aus, lebenslang, wenn er jetzt nicht redet. In Bayern bedeutet das im Durchschnitt 18 bis 21 Jahre im Gefängnis. Also da ist die Justiz doch noch ein bisschen härter als in anderen Bundesländern. Der damals 54-jährige Schauspieler könnte also, wenn man sich das durchrechnet, wortwörtlich den Rest seines Lebens im Knast verbringen. Für Kaufmann, der das Leben schon immer in vollen Zügen genossen hat, eine Horrorvorstellung. Er wird später über diese Stunden sagen, ich kam mir vor wie im Film, wie ein Schauspieler, der vor der Kamera steht und eine Rolle spielt. Nur, dass es hier eben keinen Regisseur gibt, der am Ende Cut ruft. Das muss Kaufmann selbst tun. Nach einigen Stunden knickt er ein. Es folgt ein Satz, der genauso in den Akten landet und später sehr berühmt wird. Sie bekommen jetzt ein Geständnis von einem, der es nicht war. Und dann gesteht Günther Kaufmann den Mord an seinem Steuerberater Hartmut Haken. Also das ist ja schon eine Einleitung. Ich gestehe jetzt was ich nicht gemacht habe, ein Geständnis von jemandem, der es nicht war. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und er sagt ja im Nachhinein, dass das was mit Schauspiels zu tun hat. Ne? Also dieses, ich komme mir vor wie in einem Film und ich spiele da eine Rolle. Du bist ja Schauspieler, kannst du das irgendwie ansatzweise nachvollziehen? Also mir fällt das total schwer.
Also erstmal ist es ja so, dass wir uns, glaube ich, alle schon mal in Situationen wiedergefunden haben, wo wir dachten, in was für einem Film bin ich gerade oder bin ich gerade im falschen Film? So, wenn man das als Drehbuch irgendwo abgeben würde, würde, glaube ich, jede Sendeanstalt, jeder Produzent sagen, tut mir leid, das glaubt dir doch kein Mensch. Also weil die Geschichte schon so hanebüchen ist. Dann finde ich allerdings dieses Argument mit, der ist ja Schauspieler, das finde ich tatsächlich schwierig. Weil wenn ich mir beispielsweise die Verräter angucke, dann haben es die Schauspielerinnen und Schauspieler immer am schwersten, weil es immer dieses Argument gibt, der kann die Rolle bestimmt sehr, sehr gut spielen, weil der ist ja Schauspieler. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber wenn wir jetzt mal auf uns selbst blicken, außerhalb unseres Berufes. Ich meine, wie oft lügen wir am Tag? Und wie oft lügen wir am Tag wirklich glaubwürdig? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man Leuten sonst was für eine Lügengeschichte erzählt, sondern einfach nur so Kleinigkeiten. Wie geht's dir? Ja, mir geht's super, obwohl es mir vielleicht gerade gar nicht gut geht. Klar. Oder dass man irgendwas vielleicht nicht preisgeben möchte und deswegen darüber nicht spricht und etwas anderes erzählt. Also ich glaube, wir Menschen sind alle sehr viel besser im Lügen, als wir uns das vielleicht selber eingestehen.
Das auf jeden Fall, aber Günther Kaufmann hat ja selbst gesagt, er hat sich in diesem Moment so gefühlt, als würde er eine Rolle spielen. Und das ist eben das, was mir ja schwer fällt nachzuvollziehen, weil das ist ja jetzt gerade keine Rolle, das ist kein Job. Also du machst es doch auch nicht in deiner Freizeit, dass du auf einmal jetzt übermäßig eine Rolle spielst, also über dieses, was wir gerade besprochen haben mit, wie geht's dir, ja super, du siehst toll aus in dem Kleid, über das hinaus.
Naja, aber haben wir nicht alle innerhalb unserer Persönlichkeit so viele Facetten? Also ich sag mal, ich bin sicherlich ein anderer Jochen, wenn ich mit meinen besten Freunden und Freundinnen abhänge, als wenn ich auf eine Geburtstagsparty gehe, wo ich vielleicht nur eine Person kenne. Und ich bin im beruflichen Kontext auch ein anderer Jochen als vielleicht in einem Urlaubskontext. Aber ich verstehe natürlich, was er meint. Aber umso mehr frage ich mich, warum er dann diese Rolle spielt. Denn er spielt sie ja und er spielt sie sogar ziemlich gut.
Ja, er spielt sie wahnsinnig gut, weil er jetzt haargenau auspackt und er erzählt halt, wie er seinen Freund Hartmut getötet hat. Später wird er diese Aussage auch vor Gericht so wiederholen. Der Tod des Steuerberaters war laut Günther Kaufmann ein Unfall. Er und Hartmut streiten sich wegen des Kredits. Der Steuerberater wird immer aggressiver und beleidigt Kaufmanns kranke Frau Alexandra. So erzählt Günther Kaufmann das. Das habe ich nicht verkraftet, sagt Kaufmann über diesen Moment. Und so wird der Streit zwischen den beiden Freunden körperlich, bis der Schauspieler bei einer Rangelei mit seinen knapp 117 Kilo auf den Steuerberater fällt. Auf einmal rührte er sich nicht mehr, erinnert sich Kaufmann. Wie genau das passiert ist, zeigt er dem Ermittler, als er die Szene mit einem Polizisten nachstellt. Auch der ringt danach nach Luft, also durch dieses Drauffallen des schweren Körpers. Für die Ermittler fügt sich das Puzzle langsam zusammen. Allerdings ist er ja noch diese Sache mit dem angeblichen Prozess in den USA. Kaufmann behauptet nämlich weiterhin steif und fest, dass es diesen Prozess wirklich gibt. Genau deshalb war Alexandra ja so lange in New York. Dafür braucht sie das ganze Geld. Wilfling glaubt Kaufmann kein Wort. Irgendwann wird es dem Schauspieler zu bunt. Er drängt den Staatsanwalt, seine Frau anrufen zu dürfen. Die habe alle Unterlagen zum Prozess und könne beweisen, dass das Ganze kein Betrug sei. Und genau das macht der Staatsanwalt. Doch die Antwort seiner Ehefrau wird Günther Kaufmann den Boden unter den Füßen wegreißen. Alles ist erlogen. Es gibt keinen Prozess. Nach dieser Neuigkeit ist es im Vernehmungsraum totenstill. Einer der Ermittler schaut zu Kaufmann rüber, der völlig geschockt ist. Da rutscht es dem Polizisten raus. Mein Gott, Sie haben das ja wirklich geglaubt. Doch das ist nicht die einzige Lüge, die Günther Kaufmann seiner Ehefrau ohne Zögern abgekauft hat. Also selbst die Ermittler sehen, der hat das geglaubt. Er ist nicht Teil der Lüge, sondern er hat wirklich geglaubt, dass es diesen Prozess gibt.
Und dass er selbst in diesem Moment nicht vielleicht darauf kommt, dass Alexandra womöglich was mit dem Mord zu tun hat oder ihm vielleicht auch durch den Kopf geht, hat Alexandra überhaupt Krebs? Hat sie je eine Krebsdiagnose bekommen? War sie überhaupt dann jemals in New York? Wo war sie denn die ganze Zeit? Und da fehlen uns ja auch Informationen. Also wie hat er sich dann mit ihr weiterhin auseinandergesetzt? Ich glaube, er ist so blind vor Liebe, immer noch nach all den Jahren, dass er sie einfach schützt und dass er sein Leben hinter ihr stellt.
Also ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Zum einen, wir gucken ja jetzt Jahre später da drauf mit dem Wissen und der Schlauheit von heute.
Klar.
Aber ich glaube, wenn du einen Menschen liebst und mit dem Jahrzehnte zusammen bist und die Person sagt dir, ich habe schwer Krebs, das zweifelst du nicht an. Vielleicht irgendwann mal, aber ne, also nicht zu dem Zeitpunkt. Und dazu kommt ja noch, das ist ein Phänomen, was du auch ganz oft hast bei Betrügern, wenn Menschen auf so Betrüger, so Anlagebetrüger reinfallen, dass die sich das nicht eingestehen wollen, weil die sich ja dann selbst eingestehen müssten, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und zuzugeben, dass man so verarscht worden ist, zerstört ja auch das eigene Selbstbild komplett.
Weißt du? Da hast du recht. Ja, klar.
Also das ist auf jeden Fall etwas, was in dem Fall eine Rolle gespielt haben könnte. Aber wir können ja mal ein bisschen zurückreisen und ich erzähle dir mal ein bisschen über die Beziehung der beiden. Das hilft vielleicht etwas, um das zu verstehen.
Gerne.
Günther Kaufmann lernt seine Sandra, wie er sie immer liebevoll nennt, 1985 in Stuttgart kennen. Sie ist damals erst 23, er 38 und dreht gerade die Serie Solaris. Mit seinem Regisseur hat er sich im Traubengärtler am Stuttgarter Killesberg einquartiert, einem urigen Wirtshaus mit einigen Gästezimmern und gutem Essen. Das ist für Günther Kaufmann besonders wichtig. Am liebsten isst er Schweinebraten mit Knödeln. An diesem Abend haben sich die beiden Männer schon einige Bierchen genehmigt, als die junge Alexandra in einem roten Hosenanzug dort auftaucht und Günther Kaufmann sofort den Kopf verdreht. In seiner Biografie schreibt Kaufmann, was sein erster Gedanke ist, als er die junge Frau mit den langen blonden Haaren und den strahlend blauen Augen sieht. Diese Frau heirate ich. Also klassisch Liebe auf den ersten Blick. Und genauso kommt es. Etwa ein Jahr nach ihrem Kennenlernen heiraten die beiden in München. Für Günther ist es die dritte Ehe. Er hält seine Sandra für einen ziemlich guten Fang, denn Alexandra Elisabeth von Herrendorf, wie sie mit vollem Namen heißt, ist nicht nur sehr hübsch, sondern auch adelig. Ihr Abitur macht sie auf einer Klosterschule, danach macht sie eine Lehre als Hotelkauffrau. So zumindest hat sie es Günther immer erzählt. Der kann sein Glück kaum fassen, dass sich so eine Frau auf ihn eingelassen hat. er, der als Schwarzer im Problemviertel Hasenbergel groß geworden ist und immer gegen Rassismus kämpfen musste, an der Seite einer schönen, jungen Adligen. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt, den du eben schon mal angesprochen hattest, dass er sich selber auch immer ein bisschen klein gemacht hat oder klein gefühlt hat, anderen gegenüber. Und jetzt kommt da eine Frau, die aus seiner Sicht so viel über ihm steht, gesellschaftlich, und er wählt ihn aus. Ne? Also da ist auch schon direkt so ein Machtgefälle mit drin.
Er hatte, glaube ich, ganz oft das Gefühl, dass er gewisse Sachen einfach aufgrund seiner Herkunft und vielleicht auch aufgrund seiner Hautfarbe nicht verdient hat und einfach dankbar sein muss für das, was ihm das Leben quasi geschenkt hat.
Ja. Ein Gefühl, was vielleicht manche Leute kennen. Also gerade habe ich so die Erfahrung gemacht in diesem Showgeschäft, weißt du, wo du immer das Gefühl hast, die haben alles, die haben diesen Erfolg, und da nehme ich mich selber auch gar nicht von aus. Auch ich habe manchmal diese kleine Stimme im Kopf, die mir sagt, du hast es eigentlich gar nicht verdient. Das ist nur Zufall, dass du da stehst. Kennst du das auch?
Naja, ja, das ist ja zum einen auch dieses Imposter-Syndrom, ja, was, glaube ich, Günter Kaufmann auf jeden Fall hatte, auch in der Vernehmung. Und zum anderen muss ich aber auch sagen, diese Showwelt, die so glanzvoll klingt nach außen, so glanzvoll ist sie ja ganz oft gar nicht. Also, ob das die Gagen sind, also ich habe das Gefühl, ohne dass ich mich beschweren möchte oder müsste, aber ich muss heutzutage sehr viel mehr arbeiten und bekomme sehr viel weniger dafür zurück. Ja, ich glaube einfach, dass es nicht so glamorous ist, wie sich das die Leute immer vorstellen.
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, das auch klarzustellen und das auch mal zu sagen, ne, um dieses Narrativ so zu durchbrechen, ne?
Ja, und ich habe gestern beispielsweise auch mit einer Kollegin gesprochen, die mir so ein bisschen aus ihrem Job erzählt hat und wie viel Erniedrigung und wie viel Unterdrückung sie auch erlebt hat in ihren über 20 Jahren Showgeschäft. Und ich glaube, auch da geht es so gut wie jedem, der einen Vorgesetzten hat. Und da muss man gar nicht im Showgeschäft sein. Uns geht's nicht anders, nur weil wir im Fernsehen arbeiten, als anderen Menschen, die in einem ganz normalen Betrieb arbeiten. Also ich glaube schon, dass man auch sehr viel abkönnen muss, besonders als Schauspieler und besonders als Schauspieler unter Rainer Werner Fassbinder oder auch in den 70ern und 80ern und 90er Jahren, wo am Set noch ein ganz anderer Ton herrschte als heutzutage.
Ja. Das stimmt. Also da ist durchaus ein Machtgefälle zwischen den beiden. Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet. Da ist nämlich dann noch diese Alexandra Kaufmann, die als sehr attraktiv, sehr überzeugend, sehr einnehmend und sehr beeindruckend geschildert wird. Aber Alexandra ist vor allem eins rätselhaft. Über ihre Vergangenheit redet sie nur ungern und auch sonst macht sie gern ihr eigenes Ding. Günther akzeptiert das. Die beiden ziehen in sein Haus in einem kleinen Örtchen an der portugiesischen Algarve, wo sie viele glückliche Stunden verbringen. Er hat sie abgöttisch geliebt, sagen Günthers Kinder aus erster Ehe. Doch schon kurz nach der Hochzeit legt sich ein Schatten über das Glück der beiden. Mit gerade mal 24 Jahren erkrankt Alexandra an Knochenkrebs. Für die teure Spezialbehandlung in den USA plündert Günther damals sein Konto. 3 Wochen lang lässt sich Alexandra in San Francisco behandeln. Dann kommt sie wieder zurück und erzählt ihrem Ehemann, der Krebs sei geheilt. Der kümmert sich anschließend noch rührender um seine Frau. Die beiden reisen viel. Zwischendurch nimmt Kaufmann immer wieder Rollen an. Doch an den großen Erfolg, den er in den 70ern und 80ern hatte, kann er nicht mehr anknüpfen. Trotzdem sind die beiden glücklich, bis 1992 der Krebs wiederkommt. Alexandra fliegt damals allein zu einer Kontrolluntersuchung zu ihrem Arzt nach Berlin. So will sie es. Die schlimme Nachricht überbringt sie Günther am Telefon. Wieder stehen teure Therapien an, die Günther natürlich für seine Ehefrau bezahlt, denn die arbeitet nicht. Alexandra will keine Chemotherapie, stattdessen lässt sie sich mit Naturheilverfahren behandeln. Kaufmann versucht, ihr das auszureden, aber das ist zwecklos. Auch wenn Alexandra körperlich immer mehr abbaut, erzählt sie ihrem Ehemann jedes Mal, wenn sie von einer der Therapien kommt, dass es ihr besser geht. Doch der Kampf gegen Alexandras Krebs verschlingt so viel Geld, dass Günthers Ersparnisse irgendwann aufgebraucht sind. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als sein geliebtes Haus in Portugal zu verkaufen. Aber niemand will das großzügige Anwesen haben. Offenbar ist der Preis zu hoch. Da kommt Alexandra plötzlich mit der Lösung um die Ecke. Sie erzählt Günther, dass sie in Berlin einen Bauunternehmer kennengelernt hat, der mit Rockstar Billy Idol Kontakt hat. Dieser wollte das Haus der Kaufmanns in eine Hotelanlage umwandeln. Das ist genau der Deal, von dem ich eben erzählt habe, der aber in Realität nie existiert hat. Das ist schon echt eine wilde Geschichte.
Das ist sowas von verrückt. Und ich muss auch sagen, also mein Vater ist ja selber auch an Krebs verstorben. Und diese Krankheit ist so anstrengend und nervenraubend, dass Alexandra diese Kraft noch hat, tatsächlich, sich diese Lügengeschichte auszudenken und dass ihr das weder unangenehm noch irgendwie körperlich wehtut, das finde ich wirklich unglaublich.
Ja, aber es kann auch eine Erklärung dafür sein, warum Günter Kaufmann das so geschluckt hat, weil er halt komplett voller Sorge war, seine Frau zu verlieren. Ja, wirklich so, wie man das liest, die Liebe seines Lebens, die er auf Händen getragen hat. Und jetzt hatten sie gesagt, sie haben es überstanden und jetzt hat sie wieder Krebs. Da bist du ja gedanklich mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Ne? Also das kann ich schon verstehen, dass man da vielleicht eher anfällig ist, auf so eine Lügengeschichte reinzufallen.
Ja, ich frage mich aber auch, wie involviert er in der Therapie ihrer Heilung war. Denn klar war damals die Krebsforschung noch nicht so weit wie heutzutage. Trotz allem, dass Naturheilverfahren jetzt nicht wirklich zur Krebsheilung beitragen, das wurde ja nun wirklich über sehr, sehr viele Jahre und auch damals schon belegt. Also, dass das riskant war und dass er da nicht gesagt hat, so, und wir gehen jetzt in ein Krankenhaus und wir gehen jetzt zu einem Schulmediziner und eben auch, um sein Geld vielleicht auch ein bisschen zusammenzuhalten, denn sie war ja sicherlich auch versichert und es wäre vielleicht auch ein bisschen kostengünstiger gekommen, wenn sie einen anderen Weg gegangen wären.
Ja, also er hat es ja definitiv versucht zu sagen, hey, wollen wir nicht mal und so, aber im Zweifelsfall, das finde ich, kommt ja schon raus, hat sie in dieser Beziehung die Entscheidung getroffen. Und wenn sie gesagt hat, das wird so gemacht, dann hat er gesagt, okay Schatz, dann machen wir das so. Mhm. Günter Kaufmann sitzt mittlerweile in U-Haft in der JVA Stadelheim. Seine Frau kommt ihn nur selten besuchen. Kaufmann will daran glauben, dass sie das nur macht, damit er nicht mitbekommt, wie krank sie mittlerweile ist. Also weißt du, selbst das versucht er irgendwie so einzupassen, damit sein Selbstbild nicht völlig zerspringt. Statt Erklärungen für die Lügengeschichte mit dem Billy Idol Deal schickt ihm Alexandra Katzenpostkarten in den Knast mit Liebesgrüßen in kindlicher Schrift, wie der Spiegel damals schreibt. Also das finde ich interessant, weil ich schätze dich jetzt auch so ein, dass wir da ähnlich sind. Ich würde meinen Partner niemals damit davonkommen lassen, wenn ich weiß, dass der mich angelogen hat, mit ein paar netten Liebesschüren. Dann würde ich auch wissen wollen, was da Phase ist. Also das finde ich schwer zu verstehen. Vielleicht denkt er andererseits, oh Gott, sie ist so krank, ich will sie nicht belasten, weißt du, mit diesen Sachen.
Und es wird alles einen Grund haben. Es wird alles noch einen Grund haben, den ich irgendwann verstehen werde und den sie mir irgendwann erklären wird.
Ja, aber leider kommt es nicht dazu. Im Mai 2002 stirbt Alexandra Kaufmann im Alter von gerade mal 38 Jahren an Krebs, ohne sich jemals zu den Betrugsvorwürfen gegen sie geäußert oder ihrem Ehemann irgendwas erklärt zu haben. Also es bleibt dieses große Rätsel. Wenige Wochen später, am 3. Juni 2002, beginnt in München der Prozess gegen den gefallenen Schauspielstar Günter Kaufmann. Und diese Geschichte hat natürlich eigentlich alles, wo sich Boulevardmedien drauf stürzen. Ne? Also ein Schauspieler, gefeierter Star, jetzt gefallen, Betrug, Liebe, da ist irgendwie alles drin.
Da ist alles drin und natürlich erinnert man sich dann auch so ein bisschen an das, was O.J. Simpson damals passiert ist, auch als schwarzem Megastar in Amerika. Allerdings hatte ich da das Gefühl, dass die Leute ihm eher zugewandt waren. Die wollten nicht glauben, dass er seine Frau umgebracht haben soll. Während ich, wenn ich mich an den Prozess bei Günter Kaufmann erinnere, das Narrativ schon ein bisschen ein anderes war. Also da war es irgendwie ganz klar, er war mal in den 70er, 80er Jahren ein Kinostar, in wahnsinnig tollen Filmen von Fassbinder, konnte dann aber eben an diesen intellektuellen Erfolg nicht mehr anknüpfen. Fassbinder war ja auch sehr stark verknüpft mit Drogen und Alkoholexzessen. Diese wurden dann Kaufmann auch zugesprochen. Und so hatte man dann einfach so das Gefühl, der muss es gemacht haben, weil der ist so weit unten, der wird nie mehr rauskommen. Und das war damals was ich als sehr tragisch empfunden habe. Und dass er eben dieses Spiel dann eben auch noch mitgespielt hat mit seiner Lüge, das bricht mir ehrlich gesagt das Herz.
Ja, es ist wahnsinnig traurig. Es ist ein wahnsinnig trauriger Fall und du hast recht, so erinnere ich mich auch daran. Ist ja jetzt schon ein bisschen länger her. Also ich war da, glaube ich, lass mich kurz denken, so 15, 16, da war ich mit anderen Sachen beschäftigt, als der Prozess war. Aber genau das, was du gerade sagst, also dieses Narrativ, der wird es schon gewesen sein, weil der hat ja nichts mehr und ne, man ist ja nicht ohne Grund so weit unten. Das ist, glaube ich, auch was sehr Deutsches. Also wir jubeln gern Leute hoch und ziehen sie auch wahnsinnig gerne wieder runter und treten drauf, wenn sie am Boden liegen. Das ist so, ne, in dem Fall auch gewesen. Wir schauen mal in den Prozess rein. An diesem heißen Sommertag sitzt auch Günter Kaufmanns Tochter Eva im Gerichtssaal. Sie und ihr Bruder Dave glauben keine Sekunde, dass ihr Vater ein Mörder ist. Doch damit sind sie im Saal ziemlich allein. Du hast es gerade schon gesagt, die Menschen waren komplett davon überzeugt, der Kaufmann, der wird's gewesen sein. Auch wenn an der Leiche von Hab und Hagen keine DNA des Angeklagten, sondern die eines fremden Mannes gefunden wurde, ist Günther Kaufmann wegen Mordes angeklagt. Und das, obwohl die Spurenlage am Tatort nicht zu Kaufmanns Aussage passt, er habe seinen Steuerberater allein und versehentlich getötet. Also, ne, wir erinnern uns, er ist auf ihn draufgefallen, so erzählt das in einem Streit. Die Staatsanwaltschaft behauptet deshalb einfach, dass Kaufmann noch zwei unbekannte Komplizen gehabt habe und klagt ihn deshalb als Drahtzieher des Mordes an. Ich kann Ihnen nach Aktenlage sagen, das hätte jeder in dieser Situation gemacht, erklärt die zuständige Staatsanwältin später. Also die nehmen das, was sie an Indizien haben, und bauen die Geschichte so ein bisschen drumherum, dass es passt, ne? Also auf einmal waren da jetzt zwei fremde Leute, die mit dabei gewesen sein müssen. Wir wissen nicht, wer das war, aber der Kaufmann wird schon was damit zu tun haben. Das ist so der Eindruck, der sich da irgendwie, ja, verfestigt. Immer wieder geht es im Gerichtssaal deshalb um diese beiden unbekannten Komplizen und damit auch um den Betrug mit dem erfundenen Prozess, von dem Günther Kaufmann nichts gewusst haben will. Aber es gibt Zeugen, die den Schauspieler belasten. So behauptet ein junger Mann vor Gericht, dass Kaufmann ihn auf der Toilette eines Münchner Cafés dafür bezahlt habe, nach New York zu fliegen. Dort sollte er einen Brief an den Steuerberater Hartmut Hagen einwerfen, zusammen mit einer Eintrittskarte aus dem New Yorker Guggenheim Museum. Das macht Kaufmann in den Augen der Richter noch unglaubwürdiger. Plötzlich nennt der Angeklagte dann doch zwei Namen von Männern, die dabei gewesen sein sollen, als er seinen Steuerberater getötet hat. Beide kennt er aus einem Café in München. Die beiden haben schon einige Vorstrafen. Einer davon stammt aus dem Rockermilieu. Die beiden Männer werden festgenommen, kommen in Untersuchungshaft und sollen vor Gericht aussagen. Beide bestreiten, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Günther, was erzählst du denn da? Fragt einer der beiden Kaufmann fassungslos. Doch der antwortet nicht und starrt in die Luft. Kurz darauf kommt allerdings heraus, dass Kaufmann gelogen hat. Beide Männer haben für den Tatabend ein belegbares Alibi. Sie können es also nicht gewesen sein. Für Günther Kaufmann läuft es also vor Gericht denkbar schlecht. Und dann taucht auch noch Hans-Jörg Unruh auf. Der damals 34-jährige schlanke Mann mit dem vollen dunklen Haaren und den strahlend blauen Augen ist für Günther Kaufmann kein Unbekannter. Er kennt Unruh als Freund seiner Frau Alexandra. Sie hat ihn während ihrer Krebstherapie in Berlin kennengelernt und häufiger bei ihm übernachtet, um sich das Geld für ein Hotelzimmer zu sparen. Unruh fährt Alexandra zu Arztterminen und hilft ihr im Alltag. So erzählt Alexandra es zumindest ihrem Ehemann, der zwar nicht begeistert, aber gleichzeitig froh ist, dass Alexandra auch in Berlin jemanden hat, der sich um sie kümmert, wenn er nicht da sein kann. Ein paar Mal haben Günther und Hans-Jörg Unruh miteinander telefoniert, allerdings eher unfreiwillig, weil der Berliner an Alexandras Handy gegangen ist. Meist erzählt er Günther dann, Alexandra sei schon schlafen gegangen. Und auch das ist jetzt wieder so eine Story, wo ich denke, das ist halt auch sehr strange.
Du hast absolut recht. Also da hat er eben dann auch nicht nachgefragt, warum bist du mit diesem Menschen so stark in Kontakt und warum habe ich den noch nicht kennengelernt? Das ist ja schon eher für eine monogame Beziehung ein sehr untypischer Weg.
Ja, ja. Und das Schlimme ist, dass auch an dieser Stelle Günther Kaufmann die Wahrheit wieder erst durch die Ermittler erfährt. Also der freundliche, gepflegte Herr Unruh, das ist gar nicht so ein netter Typ, denn der ist ein Krimineller, der schon mehrfach im Knast saß, unter anderem, weil er einen Türsteher erschossen hat, angeblich aus Notwehr. Und genau mit diesem Verbrecher hat seine Ehefrau ihn seit mindestens 2 Jahren betrogen. Auch in den 3 Monaten, in denen Alexandra angeblich in New York war, hat sie die Zeit in Wirklichkeit in Berlin bei ihrem Liebhaber verbracht. Also das erklärt auch, warum er sie in New York nicht besuchen konnte, weil sie war gar nicht in New York. Und ich finde es gerade einfach, wenn ich das jetzt so vortrage, ich finde es einfach so wahnsinnig gemein. Das macht mich richtig sauer gerade.
Es ist gemein, es ist traurig. Also er durfte sie nicht besuchen, weil sie nicht da war. Er konnte sie nicht anrufen, denn damals, ich weiß gar nicht, ob sie damals überhaupt schon ein Handy hatte oder ob sie dann später erst ein Handy hatte, weil eigentlich gab es Handys ja dann auch erst zu Ende der 90er Jahre.
Ja, so, genau.
Gut, jetzt war er ein Star, vielleicht hat er auch früher irgendwie schon mal ein Handy haben können, aber für die Allgemeinheit würde ich sagen, war das ja dann erst so 97, 98. Oh, das ist schon echt hart. Und dann auch noch zu erfahren, die hat dich die ganze Zeit beschissen und du hast sie geschützt. Unglaublich.
Ja. Und das eben vor Gericht zu erfahren, ne? Also wo die ganze Welt dir noch dabei zuguckt. Es kommt noch schlimmer für Günther Kaufmann. Vor Gericht erzählt Unruh, dass Alexandra ihm immer wieder schlimme Dinge aus ihrer Ehe mit Günther Kaufmann berichtet hat. Kaufmann soll sie regelmäßig misshandelt haben. Sie habe ihren Ehemann richtig gehasst, so erzählt er es den Richtern. Günther Kaufmann sitzt wie versteinert im Gerichtssaal. In seinem Schlusswort sagt er, mir ist klar, dass ich in meinem ganzen Leben diese Rolle am allerschlechtesten gespielt habe. Am 27. November 2002 wird dann in München das Urteil verkündet. 15 Jahre Haft wegen versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge. Also keine Verurteilung wegen Mordes und damit auch kein lebenslang. Man kann die Erleichterung darüber in Günther Kaufmanns Gesicht sehen. Als der 55-Jährige danach vor die zahlreichen Kameras und Mikrofone der Journalisten tritt, hat er Tränen in den Augen. Das ist ein gerechtes Urteil. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Dabei hält er seine beiden Kinder Eva und Dave eng umschlungen und so scheinen alle irgendwie zufrieden mit diesem Urteil, selbst die Staatsanwaltschaft, die den Schauspieler eigentlich gerne länger in Haft gesehen hätte. Gleichzeitig muss die zuständige Staatsanwältin aber zugeben, wir sind gescheitert, wir wissen die ganze Geschichte immer noch nicht, denn die beiden mysteriösen Komplizen sind immer noch nicht aufgetaucht. Nur Günther Kaufmanns Verteidiger scheint ein wenig angefressen und erklärt, er habe noch nie so einen selbstzerstörerischen Mandanten gehabt. Wahrscheinlich ahnt der Anwalt gar nicht, wie recht er mit dieser Einschätzung hat. Ja, selbstzerstörerisch trifft's gut an der Stelle.
Was wissen wir irgendetwas über die Zusammenarbeit zwischen Kaufmann und seinem Anwalt? Denn irgendwie schien Kaufmann ja schlecht beraten zu sein. Oder beziehungsweise Wilfling, ne, hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass er so wahnsinnig stur war. Weil wie kann man denn, er muss doch eigentlich seinem Anwalt gesagt haben, und er kann ja froh sein, dass Wilfling das überhaupt damals auch mit dokumentiert hat, dass er eben gesagt hat, das ist jetzt ein Geständnis von jemandem, der es gar nicht war. Also eigentlich wusste der Anwalt doch von Anfang an, er war es nicht und hat quasi ihn nur darin bestätigt oder ihn begleitet, in den Abgrund zu stürzen.
Ja, vor allem, weil er seine Aussage ja auch im Laufe des Prozesses angepasst hat. Ne? Als dann klar war, dass es so nicht gewesen sein kann, wie er am Anfang geschildert hat, hat er ja auf einmal diese zwei Komplizen da aus dem Hut gezaubert, die dabei gewesen sein sollen. Also er hat ja nicht nur sich selbst belastet, ne, sondern eben auch andere Menschen. Das ist halt irgendwie der Wahnsinn an der Stelle. Eigentlich, man könnte jetzt sagen, ne, alle sind in Anführungsstrichen zufrieden mit dem Urteil. Die Anklage, die Verteidigung sagt, ja, ist jetzt so. Günther Kaufmann sagt, ist ein gerechtes Urteil. Also der Fall könnte an dieser Stelle schon zu Ende sein. Wäre da nicht die Kellnerin Silke Hefken aus Berlin. Die meldet sich am Abend des 14. August 2003, also knapp ein Dreivierteljahr nach dem Prozessende, bei der Berliner Polizeidirektion 2 und macht eine Aussage, die alles ändern wird. Hefken erzählt den Ermittlern, dass ihr Freund, den sie zärtlich Kruppi nennt, Anfang 2001 mit zwei Kumpels ein Ding in München gedreht habe, bei dem etwas gewaltig schiefgelaufen sei. Ich habe den zu fest in den Spitzkasten genommen, soll ihr Freund ihr direkt danach gestanden haben, erzählt es die Kellnerin. Irgendwann kommt Silke dann mit, dass der Schauspieler Günther Kaufmann für genau dieses schiefgelaufene Ding in München in den Knast gekommen ist. Monatelang plagt sie ihr schlechtes Gewissen, bis sie es nicht mehr aushält. Ich dachte, entweder sage ich aus oder ich springe vom Dach. Und so liefert Silke Hefken der Polizei die Namen der drei Männer, die an der Tat beteiligt waren und die sie alle aus der Kneipe bei Manne am Kudamm-Karree kennt. Ihr Lebensgefährte Hannes Krupp, genannt Kruppi, dessen Kumpel Willi Nierhoff und der Kopf der Gruppe, das wird uns jetzt nicht überraschen, Hans-Jörg Unruh. Der habe damals eine Freundin namens Alexandra gehabt, die Ex von so einem Schauspieler, wie Silke sich erinnert. Also das ist ja nun wirklich, man hat ja schon die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, aber der Twist ist jetzt doch extra mies, würde ich sagen.
Also erstmal muss ich sagen, ja, Menschen mit einem Wertekompass, die können diese Last nicht auf sich nehmen oder beziehungsweise, wenn sie so eine Last haben wie Silke, die nicht einfach vergessen, sondern die müssen irgendwann gestehen, um sich ein reines Gewissen selbst wieder anzueignen. Wir wissen aber nicht, ob Alexandra davon wusste oder nicht, richtig?
Dazu kommen wir gleich noch.
Ah, okay.
Aber ja, das ist auf jeden Fall, schwebt natürlich jetzt diese Frage im Raum, ne? Also Silke Häfken liefert der Polizei 3 Täter für den Mord an Hartmut Hagen. Von Günther Kaufmann ist nämlich plötzlich gar keine Rede mehr. Also hatte da vielleicht gar nichts mit zu tun gehabt. Dabei hat der doch selbst zugegeben, dass er seinen Freund ermordet hat. Sofort fährt Chefermittler Wilfling in die JVA nach Tegel, in der Kaufmann mittlerweile sitzt, um ihn zur Rede zu stellen. Allein das ist ja schon mal ein guter Punkt, weil ich kenne Fälle, wo sich rausgestellt hat, es kann nicht so gewesen sein. Da sitzen Leute unschuldig in Haft und die saßen da auch noch ein Jahr später, weil einfach sich keiner drum gekümmert hat. Also, dass der Wilfling dahin gefahren ist, muss man ihm schon hoch anrechnen. Günther Kaufmann wird komplett still, als er die neuen Erkenntnisse hört. Ohne seinen Anwalt will er nichts mehr sagen. Kurze Zeit später kommt heraus, die Zeugin Häfken sagt die Wahrheit. Alle 3 Verdächtigen werden festgenommen und 2 von ihnen, nämlich Hannes Krupp und Willi Nierhoff, fangen direkt an zu plaudern. Sie erzählen, dass Hans-Jörg Unruh sie damals angeheuert hat für eine, wie er selbst gesagt hat, todsichere Sache mit fetter Beute. Angeblich sei ein normaler Einbruch wegen der Alarmanlage im Haus zu riskant, erzählt ihnen Unruh. Stattdessen wollen die 3 ihr Opfer überfallen, ruhig stellen und dann in Ruhe das Haus ausräumen. Und so besorgen sich die 3 Masken und Latexhandschuhe, außerdem Klebeband und weiße Einweganzüge, um keine Spuren zu hinterlassen. In der Nacht zum 1. Februar fahren sie zusammen von Berlin nach München. In dem Schneegestöber haben sie erst Probleme, das gelbe Haus des Steuerberaters in der Wilhelm-Weitling-Straße überhaupt zu finden. Sie kennen sich nämlich in der bayerischen Landeshauptstadt überhaupt nicht aus. Eigentlich wollen sie das Haus erstmal nur beobachten, doch als dann Hartmut Hagen in seinem Audi A8 vorfährt, geht alles ganz schnell. Als der Steuerberater die 3 maskierten Männer sieht, schreit er sofort um Hilfe. Also stürzen sich die 3 auf den 60-Jährigen, drücken ihn auf den Boden. Einer der 3 Männer wirft sich auf Hagen, um ihn ruhig zu stellen. Danach fesseln die Einbrecher ihr Opfer im Wohnzimmer und kleben ihm den Mund mit Klebeband zu. Danach durchsuchen sie das Haus und tragen ihre Beute zusammen, während Hans-Jörg Unruh sich auf die Suche nach dem Safe macht. Als die 3 wieder zurück ins Wohnzimmer kommen, atmet Hartmut Hagen nicht mehr. Wahrscheinlich ist er durch das Klebeband auf Mund und Nase und das Zusammendrücken seines Brustkorbs qualvoll erstickt. Hannes Krupp und Willi Nierhoff werden panisch. Scheiße, der ist tot, lasst uns abhauen. Die beiden rennen zum Auto. Hans-Jörg Unruh bleibt allein mit dem Toten. Laut Krupp und Nierhoff schneidet Unruh in dieser Zeit die Fesseln ihres Opfers durch, reißt das Klebeband ab und zieht ihm die Hose herunter, um das Ganze wie ein schiefgegangenes, schwules Sexspielchen aussehen zu lassen. Also, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, das ist eine wahnsinnig dilettantische Tat, wo eigentlich gar nichts funktioniert hat. Und ja, sie haben sich halt so doof angestellt, dass sie auch noch DNA hinterlassen haben. Das ist eben diese DNA von den angeblichen Mittätern von Günther Kaufmann, die all die Jahre nicht zugeordnet werden konnte.
Aber heutzutage müsste man doch eigentlich auch Überreste des Klebebandes finden. Man müsste, keine Ahnung, Fasern der Fessel finden und würde dann vielleicht sogar auch gucken, wo wird das überhaupt verkauft? Ist das vielleicht sogar aus einem Laden, den es nur in Berlin gibt und aber eben nicht in München? Und auch dieses schwule Sexspielchen. Also auch da, warum soll Günther Kaufmann, der ja aus Versehen auf seinen Freund gefallen ist, ihm dann auch noch irgendwie die Hose runtergezogen haben? Also es ist, ich finde das alles ganz schön verwirrend und verrückt.
Ja, aber es zeigt ja auch, dass man sich dann bei den Ermittlungen versucht hat, das so passend zurechtzudengeln, weil genau, der Hartmut Hagen ist ja mit einem Kabelstück am Handgelenk gefunden worden, was ja zu dieser Fesselung passt. Und wie sollte das da hingekommen sein, wenn Günther Kaufmann versehentlich auf den draufgefallen ist? Also das passte eigentlich die ganze Zeit nicht zusammen.
Auch das, ja.
Ne? Also, und da hat man halt gesagt, ja mein Gott, was wollen wir uns denn beschweren? Wir haben ja den Täter, der es zugegeben hat. Da gucken wir jetzt vielleicht nicht ganz so genau hin. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ja, das Mastermind hinter diesem Überfall ist halt laut Hannes Krupp und Willi Nierhoff nicht, und damit kommen wir zu deiner Frage, nicht ihr Kumpel Hans-Jörg Unruh gewesen, sondern dessen Geliebte Alexandra Kaufmann. Also das war diejenige, die wohl dahinter steckte. Sie habe UNRU den Auftrag erteilt, bei dem Steuerberater belastende Dokumente zu dem ausgedachten Prozess in den USA verschwinden zu lassen und außerdem die Festplatte von Hagens Computer zu löschen. Damit das Ganze wie ein Raubüberfall aussieht, sollten die drei auch Bilder und andere Wertgegenstände aus dem Haus mitnehmen. Die Beute wollen sich die drei und Alexandra dann nachher unter sich aufteilen, denn die kranke Frau des Schauspielers braucht dringend Geld. Der erschwindelte Kredit in Höhe von rund 700.000 Euro ist fast aufgebraucht, vor allem für ihre Krebstherapien, aber auch für Saufgelage mit ihrem Liebhaber. Bekannte werden die Beziehung zwischen Alexandra Kaufmann und Hans-Jörg UNRU später als Schluckgemeinschaft bezeichnen, in der beide Alkohol ohne Ende trinken. Ihrem Ehemann Günther Kaufmann schwindelt Alexandra währenddessen weiter vor, dass sie an ihrer Genesung arbeitet und der Prozess in den USA bald sehr viel Geld bringen wird. Das ist halt auch wieder so, das ist so traurig, das ist so wahnsinnig traurig irgendwie.
Na, man fragt sich halt, ob sie ihn überhaupt je geliebt hat oder ob sie damals, wir wissen ja auch nicht viel über ihre Vergangenheit, offenbar muss sie ja adlig gewesen sein, denn als sie geheiratet haben, ne, wird ja höchstwahrscheinlich ihr echter Name vorgelesen worden sein und nicht irgendein Alias. Aber das ist eben die Frage, ob sie sich nicht einfach gedacht hat, okay, das ist ein berühmter Mensch und den benutze ich jetzt für meine Zwecke.
Ja. Also anders kann man sich fast diese, das ist ja so wahnsinnig kaltblütig auch, ne? Weil die haben ja bewusst in Kauf genommen, ich weiß nicht, ob es von Anfang an so geplant war, dem Kaufmann schieben wir das jetzt in die Schuhe, aber sie haben es ja zumindest bewusst in Kauf genommen, dass der eventuell verdächtigt wird, so, ne? Also auch das, nicht nur einen Menschen irgendwie zu töten, um die eigenen Betrügereien zu verschleiern, sondern auch das, was danach passiert ist.
Und sie hätte ihn ja entlasten können. Also kurz vor ihrem Tod, ohne auch vielleicht ihren Geliebten jetzt vor den Karren zu spannen, hätte sie ja trotzdem irgendeine Art von Geständnis ablegen können oder einen Brief hätte schreiben können oder sonst irgendwas, der auf jeden Fall sagt, dass es Günther Kaufmann nicht war.
Ja, sie hätte ja nichts, im wahrsten Sinne des Wortes, nichts zu verlieren gehabt eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Kurz nach dem Geständnis der beiden Männer kommt Günther Kaufmann frei nach 831 Tagen in Haft. Vor dem Gefängnis, das ist eine wahnsinnig lange Zeit, also es ist einfach, ja, also das Leben verändert sich dadurch. Vor dem Gefängnis posiert er für die Kameras der wartenden Journalisten. Im Januar 2005 spricht ihn dann das Landgericht Augsburg von allen Vorwürfen in Zusammenhang mit dem Mord frei. Selbst die Staatsanwältin muss zugeben, mit dem Tod des Steuerberaters Hartmut Hagen hat Günther Kaufmann nach unserer Überzeugung nichts zu tun, weder als Täter noch als Komplize, weil das schwebte dann noch so ein bisschen drüber, dass er vielleicht eventuell doch dabei war und irgendwie den Tipp gegeben hat oder wie auch immer, aber er wird wirklich von allem freigesprochen. Wieder tritt der Schauspieler nach dem Urteil mit seinen beiden Kindern vor die Presse. Wieder sagt er, das ist ein gutes Urteil, hat er schon mal gesagt, als er verurteilt wurde damals. Dieses Mal allerdings verlässt er das Gericht als freier Mann. Und während der Schauspieler vor allem erleichtert wirkt, spart sein Verteidiger nicht an Kritik an der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die sich aus seiner Sicht viel zu leichtfertig auf Kaufmann als Täter festgelegt hatten. Ja, am Ende bleibt ja vor allem eine Frage, die wir uns wahrscheinlich jetzt gerade alle stellen.
Warum gesteht man einen Mord, den man nicht begangen hat?
Ja.
Aus Liebe?
Also diese Frage wird Günther Kaufmann natürlich hundertfach gestellt. Der Schauspieler erklärt das so, dass die Ermittler ihn in der stundenlangen Befragung unter Druck gesetzt haben. Er habe das Gefühl gehabt, dass eh alle von seiner Schuld überzeugt gewesen seien und er habe Angst vor einer lebenslangen Haftstrafe gehabt. Also denkt sich Kaufmann irgendwann, wie er selbst sagt, ich erzähle dem, was er hören will, das ist mir alles egal. Chefermittler Josef Wülfling allerdings bestreitet, dass Günther Kaufmann bei seiner Vernehmung unter Druck gesetzt wurde und sagt, niemand schafft es, den Herrn Kaufmann zu einem Geständnis zu bringen, wenn er das nicht will. Ich habe keinen Menschen in meiner Laufbahn erlebt, der so stur ist. Mhm. Auch seine damaligen Anwälte sind Günther Kaufmann, und das hattest du ja eben auch gefragt, keine wirklich große Unterstützung. Später wird er sagen, dass die beiden ihn immer wieder gedrängt haben, die Wahrheit zu sagen. Allerdings kann dieser Vorwurf nicht bewiesen werden. Ermittlungen gegen die beiden Verteidiger hat es nie gegeben. Also Kaufmann selbst hat sich so ein bisschen von denen unter Druck gesetzt gefühlt, so nach dem Motto, jetzt gesteh es endlich, dann haben wir es hinter uns. So oder so, spätestens ab dem Zeitpunkt, als Günther Kaufmann von den Ermittlern erfährt, dass es den Prozess in den USA nie gegeben hat, ahnt er wohl, dass Alexandra irgendwie in den Mord verwickelt ist. Und er selbst, und da sind wir jetzt wieder bei der Liebe, sagt, dass ein Grund für sein falsches Geständnis war, dass er seine Frau schützen wollte. Alexandra hätte nicht eine Stunde Vernehmung überstanden. Ich wollte ihr das ersparen, weil sie todkrank war. Ihm selbst geht es zu diesem Zeitpunkt auch sehr schlecht, wie er später zugibt. Und genau diese Hoffnungslosigkeit habe ihm laut seiner Aussage die Kraft und die Fantasie gegeben, die Selbstbezichtigung durchzuhalten. Also es klingt jetzt ein bisschen paradox, aber er hat gedacht so, ne, ich muss das jetzt hier durchstehen, weil wenn es mir schon so schlecht geht, ihr wird's noch viel schlechter gehen. Vermutlich habe ihm auch seine Erfahrung als Schauspieler dabei geholfen, ein so filmreifes Geständnis hinzulegen, dass selbst die Polizei ihm glaubt oder glauben will.
Ja, also das wage ich zu bezweifeln,
ja.
Zum einen, weil es ja nicht darum geht, dass er einfach nur etwas wiedergibt, was plausibel klingt, sondern er musste sich ja auch noch alles Mögliche ausdenken.
Ja.
Und das hat er ja auch nicht gut gemacht.
Nee.
Denn wenn man da jetzt wirklich noch tiefer reingegangen wäre, was ja irgendwie die Polizei nicht gemacht hat, dann wäre ja eben klar gewesen, wie du vorhin schon gesagt hast, okay, also hier diese Fessel, die da noch gefunden wurde, die passt nicht damit zusammen, dass er auf ihn gefallen ist und so weiter und so fort. Also er mag vielleicht glaubhaft einen Satz gesagt haben, aber der Inhalt war ja trotzdem nicht gut.
Ja, ich glaube, er hätte auch sagen können, ich bin auf einem lila Mondschaf in den Tatort eingeritten und habe den mit dem Bernstein zu mir erschlagen. Ja, ist jetzt übertrieben, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
die
ja,
wollten
ja.
ihm das unbedingt glauben und da war es dann auch egal, was er en Detail gesagt hat. So, ne?
Ja.
Akte zu. Aber Thema falsche Geständnisse ist ganz interessantes. Das kam jetzt im Podcast ja schon ein paar Mal vor. Ich will trotzdem noch mal kurz drauf eingehen. Folge 33, falls ihr euch erinnert, der Fall des verschwundenen Bauers Rudolf Rupp. Da haben wir ja auch schon kurz darüber gesprochen. Also es gibt in Deutschland kaum wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema. Eine Studie aus den 70er Jahren hat mehr als 1000 Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland untersucht und festgestellt, dass es in knapp 7% der Fälle ein falsches Geständnis gab. Also ein falsches Geständnis, was zu einer Verurteilung und dann später zu einem Wiederaufnahmeverfahren geführt hat. Die meisten Geständnisse, also die meisten falschen Geständnisse, entstehen wohl unter Druck, so wie Günter Kaufmann das auch beschreibt. Besonders anfällig für falsche Geständnisse sind junge, intellektuell beeinträchtigte oder psychisch kranke Menschen, die Konsequenzen ihres Handelns nicht so gut abschätzen können. Dabei zeigen Studien, je länger eine Vernehmung dauert, desto anfälliger sind die Menschen für falsche Geständnisse. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen. Irgendwann kann man einfach nicht mehr und will nur noch raus aus der Situation. Und da scheint so ein falsches Geständnis vielleicht in der Sekunde als einziger Ausweg, weil man es einfach nicht mehr aushält. Und dann gibt es noch die sogenannten falschen Erinnerungen. Also das heißt, der Täter glaubt wirklich selbst, dass er die Tat begangen hat oder traut zumindest seinen eigenen Erinnerungen nicht richtig. Dabei bauen diese Menschen in ihre falschen Geständnisse oft Fakten ein, die ihnen die Ermittler während der Vernehmung selbst erzählt haben. Und so könnte es auch in dem Fall gewesen sein,
ja.
Weil da eben auch es ja so war, dass der Hagen daran gestorben ist, dass sich jemand Schweres auf ihn gelegt hat. Und das kann Günter Kaufmann gewusst haben und das dementsprechend ja angepasst hat. Fest steht, dass solche falschen Geständnisse in der Vernehmungssituation oft schwer zu erkennen sind. Deshalb ist es auch eigentlich so wichtig, Vernehmungen mit Ton und Bild aufzuzeichnen, damit man sich das Ganze später nochmal anschauen kann. Das hat es ganz lange bei uns nicht gegeben. Glücklicherweise ist es in Deutschland seit 2020 Pflicht, zum Beispiel, wenn es um ein vorsätzliches Tötungsdelikt geht. Also nicht in allen Fällen, aber bei solchen schwerwiegenden wird es aufgezeichnet. Das ist aus den gerade genannten Gründen echt wichtig, damit nachher dann nochmal Aussagepsychologen zum Beispiel drüber gucken können. Günter Kaufmann hat später immer wieder erzählt, wie ausweglos sich diese ganze Situation für ihn angefühlt hat. Ich habe keine Chance gesehen, meine Unschuld zu beweisen, erzählt er. Spätestens, als seine Frau kurz vor dem Prozess stirbt, ist er sich sicher, dass ihm keiner glauben würde, wenn er seine tote Frau beschuldigen würde. Und das finde ich sogar nachvollziehbar, weil man natürlich sich auch fragt, jetzt ist doch die Alexandra tot, jetzt kann er doch endlich die Wahrheit sagen. Aber klar, es wird schon komisch rüberkommen, wenn man jetzt irgendwie aus der Achterbahn aussteigt. Er ist schon zu lange damit gefahren. Wenn er dann jetzt auf einmal sagt, ach übrigens, war alles doch ganz anders, meine tote Frau war es. Das ist halt die Erklärung, dass Günther Kaufmann eben auch bei den 2 Jahren, die er in Haft verbringt, bei dieser Lüge bleibt, weil er so schnell wie möglich freikommen will. Und auch das ist ja wieder paradox. Wenn du nämlich in Deutschland irgendwann mal früher raus willst aus dem Knast, musst du dich mit deiner Tat auseinandersetzen und musst die Tat natürlich auch zugeben. Und in dem Fall, wenn er jetzt die Wahrheit sagen würde, ich war das gar nicht, müsste er die ganze Strafe absitzen. Also hat er sein Verbrechen ja dann, hätte er dann ja nicht aufgearbeitet und bereut. Und deswegen bleibt er halt artig bei der Version und behauptet weiterhin, dass er seinen Steuerberater ermordet hat, bis dann die Wahrheit durch diese einzige Zeugenaussage der Kellnerin Silke Häfken ans Licht kommt. Günther Kaufmann spielt, ja, muss man so sagen, 2 Jahre lang einen Mörder, seine tragischste, aber erwiesenermaßen wohl auch eine seiner besten Rollen.
Ja, er hatte ja schon eine Karriere, die wirklich bis zu deinem Tod bestehen blieb. Es wurde halt dann weniger. Er hat ja trotzdem in tollen Filmen auch mitgespielt, ob bei Vicky oder auch bei Türkisch für Anfänger, was damals eine sehr, sehr angesagte Serie war. 2009 ist er dann nochmal in den Dschungel gegangen. Das war wahrscheinlich auch nochmal so ein letztes sich zeigen, vielleicht auch da nochmal die Wahrheit zu erzählen, sich so ein bisschen selbst zu rehabilitieren. Aber er konnte sich natürlich davon nie mehr so ganz erholen.
Ja, also es gibt natürlich, habe ich ja gerade schon gesagt, riesiges Medieninteresse an dem Fall und wahrscheinlich hätten wir das an seiner Stelle auch gemacht. Du musst das irgendwie ja nutzen, wenn du wieder in den Job reinkommen willst. Und schon kurz nach der Haftentlassung 2003 bekommt Günther Kaufmann eine Rolle in einem Theaterstück, Die 10 Gebote, hat natürlich auch wieder was zu tun mit seiner Verurteilung. Du hast es gerade angesprochen, kurze Zeit später zieht er ins Dschungelcamp und versucht halt auch irgendwie seine Schulden abzustottern. Denn die Machenschaften meiner Ex-Frau haben mich finanziell ruiniert, sagte er damals. Also das ist, ja, ich finde, man kann ihm das gar nicht vorwerfen, weil ja oft so von oben herab gesagt wird, ach, und dann muss er noch ins Dschungelcamp gehen. Der hat einfach versucht, irgendwie wieder sein Leben in die Gänge zu bekommen und irgendwie wieder Rollen zu kriegen und in der Öffentlichkeit stattzufinden, weil das musst du halt als Schauspieler.
Ja, und also diese Sendungen sind ja mittlerweile nicht mehr ganz so verpönt, wie sie vielleicht noch 2009 waren. Ja. Aber es war für ihn vielleicht auch eine Möglichkeit, einfach dann doch nochmal, und ich weiß gar nicht, ob er das groß im Dschungelcamp erzählt hat, aber ich gehe fest davon aus, dass er darauf angesprochen wurde. Das war ja sicherlich auch der Grund, warum er ins Dschungelcamp überhaupt einziehen durfte, dass er vielleicht dann doch nach all den Jahren nochmal die Möglichkeit hatte, seine Version der Geschichte zu erzählen.
Ja. Absolut. Also ich bin ja großer Dschungelcamp-Fan, aber ich kann mich tatsächlich an die Staffel nicht so besonders gut erinnern. Ich glaube, er war auch nicht ganz so lange drin. Aber ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, dann nochmal seine Sicht der Dinge zu schildern. Was nicht vergessen werden sollte, 2004 werden die wahren Mörder von Hartmut Hagen, nämlich Hannes Krupp, Willi Nierhoff und Haupttäter Hans-Jörg Unruh, zu Haftstrafen zwischen 10 und 14 Jahren verurteilt. Günther Kaufmann sagt damals als Zeuge in dem Prozess aus, doch es gibt einen Mann, der weiter glaubt, dass Kaufmann in den Mord verwickelt ist, nämlich Chefermittler Josef Wilfling. Denn der sagt auch nach dessen Freispruch, an Kaufmanns Mittäterschaft gibt es für mich keinen Zweifel. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt zum Beispiel Handydaten, die zeigen, dass Günther Kaufmann zur Tatzeit nie in der Nähe des Tatortes war. Also auch das hätte man schon wissen können, wenn man damals anständig ermittelt hätte.
Ja.
Und das gesamte Geld aus dem Betrug an Hartmut Hagen und auch die Beute aus dem Überfall ging eben nicht an ihn, sondern an Alexandra. Selbst Hagens Mörder sagen, dass Günther Kaufmann rein gar nichts mit dem Tod des Steuerberaters zu tun hatte. Also das ist schon sehr interessant, dass der Wilfling da so weiter bei bleibt und selbst sein Arbeitgeber, also das Münchner Polizeipräsidium, weist in einer Pressemitteilung extra darauf hin, dass es sich bei diesen Aussagen nur um die private Meinung von Josef Wilfling handelt. Nachdem der Personalrat einer Verlängerung seiner Dienstzeit nicht zustimmt, wird Wilfling 2009 als Kriminaloberrat in den Ruhestand verabschiedet. Danach schreibt er noch insgesamt 4 True-Crime-Bücher. Und vielleicht als kleiner Side-Fact, ich hatte auch tatsächlich einen Berührungspunkt mit ihm. Für mein erstes Buch habe ich nämlich verschiedene Crime-Experten irgendwie angefragt, wie Lydia Benecke zum Beispiel oder Nala Saimeh und auch Klaus Püschel. Und ich wollte auch gern mit einem Ermittler sprechen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein Verlag damals gesagt hat, hier, der Wilfling, der hat Bücher bei uns geschrieben, nimm den doch. Hab mich aber dann dagegen entschieden, unter anderem, weil ich in dem Buch auch über den Münchner Parkhausmord gesprochen habe. Und da hat der Wilfling eben auch eine Rolle gespielt, wo ich sagen würde, also als Ermittler, wo ich nicht immer seiner Meinung war. Und da habe ich gedacht, okay, das kommt jetzt ein bisschen komisch. 2022 stirbt Josef Wülfling im Alter von 75 Jahren an Krebs und er hat eben bis zuletzt gesagt, er glaubt, dass Günther Kaufmann da irgendwie mit drin hing. Günther Kaufmann landet übrigens doch nochmal auf der Anklagebank und zwar 2006 vor dem Landgericht in München. In diesem Prozess geht es um die beiden Männer, die der Schauspieler damals fälschlicherweise als Komplizen für seine Tat beschuldigt hat, also für die Tat, die er nie begangen hat. Weil die beiden Männer kurzzeitig in Untersuchungshaft mussten, wird Günther Kaufmann wegen falscher Verdächtigung und schwerer Freiheitsberaubung zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Also finde ich auch wichtig, weil selbst wenn du in welcher Notsituation auch immer bist, kannst du nicht einfach andere Leute damit reinziehen und sagen, die waren's und dann werden die nachher festgenommen. Aber interessant finde ich, dass er mit einem der Männer auch danach weiter befreundet bleibt, was ja irgendwie ein schönes Signal ist. Und das hattest du ja eben kurz auch schon angedeutet, also die Filmkarriere von Günther Kaufmann hat dann nochmal Fahrt aufgenommen, was ich irgendwie sehr schön finde. 2009 besetzt Michael Bulli-Herbig den mittlerweile 62-Jährigen als Bösewicht, der schreckliche Sven, in seiner Realverfilmung von Vicky und die starken Männer. Günther Kaufmann scheint mit sich selbst im Reinen zu sein. Und auch über Alexandra, also die Frau, die ihn betrogen und in den Knast gebracht hat, verliert er kein schlechtes Wort. Ihre Taten schiebt er auf ihre Krankheit und ihre verzweifelte Lage. Als sie gesund war, war sie eine tolle Frau und kämpfte an meiner Seite für mich, sagt er in einem Interview über sie. 2012 spielt Günther Kaufmann in der Kinoverfilmung der Serie Türkisch für Anfänger an der Seite von Elias Mbarek. 2013 will Kaufmann eigentlich sein Leben verfilmen lassen, doch dazu kommt es nicht mehr. Im Mai 2012 bricht Günther Kaufmann plötzlich auf offener Straße in Berlin-Grunewald zusammen. Er stirbt mit gerade mal 64 Jahren an einem Herzinfarkt. Wie viel Günther Kaufmann über den Betrug seiner damaligen Frau und den Mord an seinem Steuerberater wirklich gewusst hat, werden wir also nie erfahren.
Ich habe gerade noch mal geguckt, Philipp. Günther Kaufmann war tatsächlich in derselben Staffel Ich bin ein Star, holt mich heraus, wie Ingrid van Bergen, die ja tatsächlich 1977 wegen Totschlags zu 7 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Das heißt, das war natürlich ein Riesen-Coup. 2 Menschen, die beide an einem Mord beteiligt sein sollten, in einer Sendung zusammenzubringen. Ingrid van Bergen hat ja damals die Staffel sogar gewonnen, ist als Dschungelkönigin aus der Staffel raus. Und Günther Kaufmann ist aber tatsächlich 6. geworden. Also gar keine schlechte Platzierung bei wahrscheinlich damals auch 12 BewohnerInnen.
Ja, aber das erklärt, glaube ich, warum er in meinem Gedächtnis so ein bisschen untergegangen ist, weil ich mich daran erinnere, wie die van Bergen am Lagerfeuer erzählt hat, wie sie damals ihren Lebensgefährten ja erschossen hat und wie es dazu kam. Und die Geschichte ist in Anführungsstrichen natürlich spektakulärer als die von Günther Kaufmann, zumindest wenn eine Beteiligte sie erzählt. Also da ist dann seine vielleicht ein bisschen abgefallen. Aber interessant, ja. Also schön irgendwie, dass es doch noch geholfen hat, ihn ja wieder in die Öffentlichkeit zu bringen und dass er am Ende seines Lebens noch ein paar schöne Rollen auch spielen konnte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da hat man schon gemerkt, dass er, wenn er auch nicht mehr an diese großen Erfolge anschließen konnte, trotzdem aber auch noch Menschen hatte, die an ihn geglaubt haben und die eben dann auch gesagt haben, okay, für uns bist du rehabilitiert, du kannst auch bei uns spielen, ohne dass das irgendwie negativ auf den Film oder auf die Serie zurückfallen wird.
Ja, die große Frage, die eben noch bleibt, ist, hat er vielleicht doch was gewusst? War er doch nicht so naiv? Aber eigentlich, also ich muss sagen, von dem, was ich weiß, von dem, was ich recherchieren konnte, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass der wirklich so naiv war und seiner Frau das alles geglaubt hat. Was denkst du?
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, dass es auch einfach nicht zu seinem Charakter, zu seiner Persönlichkeit passt.
Ja. Wenn wir heute, ich glaube, also da sind wir uns dann zumindest einig, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber wenn man heute an Günther Kaufmann denkt, wenn du heute an Günther Kaufmann denkst, an was denkst du dann?
Ich denke an eine Person, die was Besseres verdient hat, die, glaube ich, aus ganz viel Selbstschutz und wenig Selbstwert versucht hat, anderen Menschen zu gefallen und für andere Menschen da zu sein und sich in diesen Situationen einfach selbst vergessen hat. Und ich hoffe einfach, dass er daraus gelernt hat und es im nächsten Leben besser macht.
Ja, und ich hoffe, dass zumindest die letzten Jahre, nachdem er aus dem Knast dann raus war, dass er das noch genießen konnte, dass er tolle Filme drehen durfte und dass er seinen Job auch irgendwie ausüben durfte. So, weißt du, das freut mich ein bisschen für ihn, dass er da noch ein paar gute Produktionen gehabt hat. Und ja, trotzdem, tragisch trifft es eigentlich ganz gut, ne? Weil es ist so jemand, der irgendwie das ganze Leben versucht hat, Menschen zu gefallen. Ich glaube, das ist etwas, was auf ganz viele Leute zutrifft, die in der Öffentlichkeit stehen. Weil ich meine, ganz ehrlich, warum suchen wir uns einen Job aus? Also ein bisschen schräg sind wir wahrscheinlich beide, sonst würden wir unsere Jobs nicht machen. Aber bei manchen nimmt es ganz tragische Züge an.
Ja, und ich glaube, er wird natürlich auch diese Geschichte nie losgeworden sein. Und ja, so wie wir uns jetzt mit dem Fall auseinandergesetzt haben, dank deiner Recherche und natürlich auch mit all dem Wissen, was wir heutzutage haben, werden ganz viele Leute ihn trotzdem damals verurteilt haben. Oder es, ne? Ja. So, wenn er dann beim Bäcker steht und dann sagt die eine, das ist doch der Kaufmann. Ja, das ist der Kaufmann, der soll ja da sein Dings da umgebracht haben und seinen Steuerberater. Ja, das habe ich auch gehört. Also, er wurde ja freigesprochen, aber ob das so stimmt? Also,
ja. Das stimmt. Also man könnte ja jetzt erstmal denken, das ist ein Fall, den viele Leute kennen. Auf der anderen Seite ist er jetzt schon wieder so lange her, dass viele Jüngere den eben nicht mehr kennen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, es bleibt ja auch immer was kleben. Also in dieser Intensität und mit diesen Fakten setzen sich ja die meisten Leute nicht mit dem Fall auseinander, sondern die hören Günther Kauf und denken, ja, wie wir gerade gesagt haben, Fassbinder und Mord. Und irgendwas war doch da. Und ich glaube, da hört es dann auch schon auf.
Und
deswegen fand... Ja, und Schulden, genau. Und deswegen fand ich es auch wichtig, die Geschichte nochmal zu erzählen an der Stelle, dass es eben doch ein bisschen mehr war als das. Als ich dich gefragt habe, ob du Lust hast, bei Verbrechen von nebenan dabei zu sein, hast du keine Sekunde gezögert.
Das stimmt.
Du hast gesagt, ich liebe True Crime. Mhm. Deswegen passt die Frage, die ich all meinen Gästen immer zum Abschluss der Folgen stelle, bei dir auch ziemlich gut. Warum glaubst du, sind wir Menschen so fasziniert von wahren Verbrechen?
Also mich faszinieren wahre Verbrechen, weil sie mir natürlich schon immer Angst gemacht haben, mich aber vielleicht auch gleichzeitig ein bisschen feinfühliger gemacht haben für das, was in unserer Umwelt so passiert. Und wie ich vorhin schon erwähnte, diese Geschichte ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Ja. Und wenn mir das jemand schreiben würde und ich wüsste, es ist kein wahrer Fall, würde ich das Buch nach 20 Seiten weglegen und würde sagen, das ist mir wirklich zu blöd. Und aber zu wissen, dass das alles wahr ist, dass das alles so passiert ist, das übersteigt meine Fantasie.
Ja.
Und deswegen fasziniert es mich.
Ja, das stimmt. Manchmal ist wirklich die Realität krasser als die Fiktion. Ne? Würde dann bei jedem Drehbuchautoren-Meeting einkassiert werden und gesagt, komm, das glaubt uns kein Mensch. Also der Twist ist jetzt doch einer zu viel, dass es die Therapie nicht gab und dies und das falsche Geständnis und so. Ja, das stimmt. Und das führt einen selber immer so ein bisschen an Grenzen heran. Und ich muss auch sagen, dass ich... Weil ich oft gefragt werde, kriegt man ein schlechteres Menschenbild, wenn man sich damit so viel auseinandersetzt? Ich würde sagen, im Gegenteil, weil man mehr Verständnis für Menschen in verschiedenen Situationen entwickelt, würde ich fast sagen. Weil du dich ja in Sachen reindenkst oder dich mit Lebenssituationen, mit Lebenswirklichkeiten, mit gesellschaftlichen Schichten auseinandersetzt, die gar nicht deine sind. Und das kann eigentlich nur helfen, irgendwie Leute besser zu verstehen. So.
Zum einen verstehst du Leute besser und es gibt ja in solchen Fällen wie auch hier, gibt es eine Silke Häfgen, wo man dann auch wieder merkt, oh, ich kann ja doch ans Gute im Menschen glauben, auch wenn es ein paar Monate gedauert hat, aber Silke hat eine Aussage getroffen. Und andererseits muss man auch sagen, auch wenn Günther Kaufmann als eine sehr tragische Person im Nachhinein in diesem Fall übrig bleibt, es ist auch wunderbar, dass es solche Menschen gibt, die ihr Leben hinter andere stellen. Denn in ganz anderen Lebensumständen hätte er Menschen wahrscheinlich etwas ganz, ganz Gutes getan. Wenn Alexandra nicht so eine blöde Kuh gewesen wäre und so eine gemeine Kriminelle, dann hätte Alexandra sich glücklich schätzen können, so einen tollen Mann an ihrer Seite zu haben, gerade auch während ihrer Krankheit.
Das stimmt. Das ist so ein schönes Schlusswort, Jochen. Ich kann dem eigentlich fast gar nichts hinzufügen. Ist perfekt zusammengefasst. Was mir noch zu sagen bleibt, Verbrechen von nebenan hört ihr immer 2 Wochen früher auf RTL Plus. Da gibt es auch dann exklusiv die Bonusfolgen von nebenan weltweit als zusätzliches Podcast-Futter. Ansonsten kann ich nur sagen, ey Jochen, Träumchen. Ich wusste, ohne dass wir uns so gut kennen, wusste ich, dass es matchen würde. Manchmal weiß man das einfach.
Ich ich hatte wirklich Angst, dass ich gar nicht so viel dazu beitragen kann zu diesem Fall. Das war meine einzige Sorge. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, in diesem Zwiegespräch mit dir dann auch hier und da vielleicht nochmal eine Nachfrage zu stellen oder mit dir auch einfach nur zu rätseln, wie die Situation vielleicht wirklich war. Und dafür danke ich dir sehr. Es war großartig.
Dann kann ich das nur zurückgeben. Ich hoffe, bis ganz bald und hört alle Sendepause Fehlanzeige.
Dankeschön. Tschüss, Philipp.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.